Vor 15 Jahren, vielleicht sind es auch schon 20 Jahre her, machten sich Leute aus einer meiner Gemeinden, für die ich jetzt zuständig bin, mit dem Gedanken vertraut, dass man vielleicht eine neue Gemeinde braucht, neue Gemeinderäumlichkeiten. Größer, schöner, flexibler, moderner, energieeffizienter. Und dieser Gedanke wurde immer wieder gewälzt. Es waren so 100 Leute. Und sie haben immer wieder darüber nachgedacht, immer wieder mal diskutiert, im kleinen Rahmen und im großen Rahmen. Aber irgendwie ist nichts entstanden daraus. Und als ich vor, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, 8 Jahre, für diese Gemeinde zuständig wurde, war das der erste Gedanke, den sie an mich herangetragen ist. Weißt du, eigentlich wollen wir hier nicht lange bleiben, wir wollen eigentlich woanders hin. Ich habe sie gefragt, seit wann trägt euch denn der Gedanke so? Ein Jahr oder ein halbes Jahr? Nee, dann machen wir schon 10 Jahre. Das geht schon so. Und ich dachte, aha, das ist also euer Wunsch. Heute, genau genommen vor einigen Jahren, haben wir dann tatsächlich ein neues Gemeindehaus gekauft. Es gab viel Trara darum. Und es war auch gar nicht so einfach, dieses Haus zu erwerben, und wir hatten auch einige andere Objekte, die sich dann plötzlich zerschlugen, und wir hatten am Ende alle so den Eindruck, dass das, was wir jetzt haben, genau das Richtige für uns ist. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Punkt. Vor einigen Wochen habe ich mich mit ein paar Kids verabredet zum Rallye-Unterricht in der Gemeinde. Ich war ein bisschen früh da, weil ein Termin vorher schon früher zu Ende war, und ich bin so durch die Räumlichkeiten gegangen, es war niemand da. Es war alles schön aufgeräumt, und ich habe mich so in den Gemeindesaal gesetzt und ich habe gesagt, setz dich mal dahin, wo du sonst nicht sitzt, um mal die Perspektive zu verändern. Und ich habe mich so hingesetzt und ich habe mir so Gedanken gemacht, was machst du eigentlich hier? Wofür ist das eigentlich gut? Wofür brauchen wir das? Wofür brauchen wir so ein Haus? Würde nicht auch ein Zelt gehen oder ein Dach oder irgendwo draußen? Oder ihr merkt, dass es war ein bisschen Sommer zu der Zeit. Und dabei ist mir der Gedanke gekommen, über den ich gerne heute mit euch sprechen möchte. Und ich habe mich gefragt, wofür gibt es eigentlich Gemeinde? Und ich habe in der Bibel ein bisschen nachgelesen und geschaut. Und ich habe gedacht, Gott, warum willst du eigentlich, dass du so unterschiedliche Köpfe, so unterschiedliche Charaktere, manchmal habe ich auch den Eindruck, wir passen gar nicht so wirklich zusammen. Ja, den einen kann man gut leiden, den anderen kann man gar nicht leiden. Und trotzdem möchte Gott, dass wir zusammensitzen, dass wir zusammen etwas machen und hier Gemeinschaft üben. Und ich habe mich gefragt, was ist es eigentlich? Und ich habe in der Bibel 4 Bilder gefunden, die Schreiber der Bibel benutzen, um Gemeinde zu beschreiben und auch das Anliegen Gottes zu beschreiben, warum für ihn Gemeinde so unglaublich wichtig ist. Und ich lade euch ein, wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr mitlesen, aber ich lese euch auch die Texte vor, die Texte gerne vor. Der erste Text, den hat Paulus geschrieben, über die Gemeinde. Und da schreibt er in Epheser 2, Vers 16, Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib, der Gemeinde Christi, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Das erste Bild, über das ich mit euch sprechen möchte, ist, dass Gemeinde ein Leib ist, ein Körper ist. Und der Paulus beschreibt das hier so, dass der Körper dafür da ist, damit Versöhnte miteinander leben können. Fühlt ihr euch versöhnt? Bei manchen fragst du vielleicht, ich hatte noch nie Streit, Versöhnung war noch nie notwendig. Aber wenn wir mal so tief in uns hineinschauen und wenn ich das so bei mir mache, dann stelle ich fest, dass so mancher Groll immer da ist. Irgendwo habe ich immer irgendwas, was mir auf der Seele liegt, was mit Menschen aus der Gemeinde zu tun hat. Und es sind nicht immer die gleichen Menschen, beileibe nicht, aber irgendwie hat man immer irgendwas und man kann nicht einfach irgendwie das so ausschalten, jedenfalls mir geht es so. Und trotzdem sagt der Paulus, wünscht sich Gott eigentlich einen Leib, in dem man versöhnt zusammenlebt. Und er benutzt nicht ohne Grund diesen, diesen Begriff Leib und Körper, weil so an einem Körper ist alles dran. Diesen Körper hat Gott sich ausgedacht, den wir haben, und er hat für alles irgendwo eine Verwendung gehabt. Irgendwo ist es gut dafür. Jetzt fragst du dich natürlich, ja lieber Gott, dann erklär mir doch mal, wofür brauchst du den Blinddarm? Ja, den braucht ja keiner. Ja, raus damit und weg ist er und schon geht es uns allen besser. Aber trotzdem, eigentlich ist der Körper das Bild für Vollkommenheit. Auch wenn du vielleicht in den Spiegel schaust und sagst, naja, so vollkommen sehe ich nicht aus. Aber doch, Gott sagt, ja, du bist vollkommen. Und die Vollkommenheit passiert dadurch, dass unser Körper genauso konzipiert ist, wie er ist. Da gehört nichts mehr dazu und da gehört auch nichts weg. Ich weiß nicht, wenn du vielleicht Autos magst, dann weißt du, wenn du im Geschäft ein Auto kaufst, dass es immer ein paar Verrückte gibt, die noch irgendwas anbieten dafür. Ein Heckspoiler, eine größere Antenne oder weiß der Geier, was es noch gibt, eine bessere Musikanlage und vielleicht nochmal tiefer legen und breitere Reifen und irgendwas ist es so, das, was du im Original gekauft hast, was ja eigentlich fertig sein sollte. Es gibt immer Leute, die sagen, ja, das gehört noch und das und dies und jenes und dort. Das Bild des Körpers widerspricht dem. Ich habe noch keinen gesehen, der sich einen dritten Arm hat dran machen lassen, aber es soll vielleicht auch kranke Leute geben, wo das geht. Aber eigentlich ist es das Bild dafür da, zu sagen, der Körper ist vollkommen. Und die Bibel sagt, wir sind ein Teil dieses Körpers. Das heißt, du gehörst dazu. Und die Frage ist, was bedeutet das aus der Sicht Gottes für dich? Warum beschreibt Gott die Gemeinde als einen Körper, zu dem du dazugehörst? Weil Gott sagt, du bist untrennbar verbunden. Und so ist es am Körper auch. Ganz ehrlich, wenn ich an deinem Auto den Außenspiegel abschraube und du ein bisschen unaufmerksam bist und einsteigst, merkst du vielleicht im ersten Augenblick überhaupt nicht, dass der Spiegel weg ist. Oder ich dir deine Antenne abgeknickt habe, du das gar nicht wahrnimmst, dass es so ist. Aber wehe, wehe, ich klemme dir mal den kleinen Finger ein, da hast du den ganzen Tag was von. Ja? Wehe, ich trete dir mal auf den Fuß, das merkst du sofort. Wehe, ich piekst dir von hinten mit dem Finger in den Rücken, du merkst es auf der Stelle. Und genau das ist das Bild, was Gott bei uns eigentlich hervorrufen will. Er sagt, wir gehören zu einem Organismus, zu einem lebendigen Organismus, der nicht nur durch Fleisch angewachsen ist, so wie man vielleicht an einem Auto irgendetwas anschraubt, sondern durch unseren Körper, da läuft so etwas wie das Leben. Wir sind lebendig und deswegen gehörst du dazu. Und wenn jemand abgeschnitten wird, was ja auch manchmal bei uns passiert, dann merkt das der ganze Körper und erst recht der Körperteil, denn er stirbt ab und ist irgendwann auch nicht mehr zu gebrauchen. Aber Gott möchte mit diesem Bild uns sagen, du gehörst dazu. Das heißt, du hast Anteil an allem. Du wirst gebraucht. Ich weiß nicht, ob du vielleicht für dich dir auch manchmal die Frage stellst, werde ich überhaupt gebraucht? In einer Gemeinde gibt es immer ein paar, die vorne rumtanzen, ja, und alles in der Hand zu haben scheinen. Dann gibt es noch zwei, drei, die man so im Hintergrund sieht. Aber was mit dem Rest? Fühlst du dich gebraucht von deiner Gemeinde? Glaubst du, dass du dazugehörst? Vielleicht willst du ja auch gar nicht dazugehören und willst nur mal gucken. Aber Gottes Gedanke ist nicht, dass du Zuschauer bist. Gottes Gedanke ist, dass du Anteil hast, dass du dazugehörst. Dass du lebendig wirst dadurch, dass du zu diesem Organismus gehörst. Und dass du nicht wie eine Prothese herumliegst, die man vielleicht auch anziehen kann oder auch nicht, sondern dass du wirklich den Pulsschlag auch miterlebst. Das zweite Bild, was Paulus benutzt, finden wir in 1. Korinther 3. Die Verse 9 und 16. Und da schreibt Paulus, wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerland und sein Bauwerk. Denkt also daran, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in euch wohnt. Paulus spricht nicht nur hier vom Tempel des Heiligen Geistes und von der Gemeinde, die das sein soll, und von uns selbst, die wir das sind. Er spricht auch davon, dass wir Bausteine sind an diesem Tempel. Und der Tempel war für die Menschen damals ein interessantes Bauwerk, weil er war das weitergedachte Zeltheiligtum des Volkes Israel, in dem Gott sichtbar wurde. Wenn ihr euch ein bisschen auskennt, dann wisst ihr, dass die Israeliten so in ihrer Anfangsphase mit Gott durch die Wüste gezogen sind und sie sollten immer so einen Zeltabteil aufbauen und sie wussten immer, wann Gott dort war. Gott machte sich bemerkbar. Und die Menschen fixierten sich auf dieses Zelt, das im Mittelpunkt des Volkes stand, und sie wussten, dass Gott dort war. Gott war mitten unter ihnen. Und der Tempel, der später in Jerusalem gebaut wurde, hatte genau diese Absicht. Es sollte der Ort sein, wo Gott unter den Menschen wohnt. Und warum sollte Gott dieses Bild nicht benutzen für die Gemeinde? Ist das nicht hier der Raum, wo Gott wohnt, wo Gott da ist? Aber das Bild, was Paulus hier prägt, geht noch ein bisschen weiter. Eigentlich könnte man sagen, irgendwo, ihr seid schon fertig mit den Räumlichkeiten, oder? Gut, jetzt kann ich als Außenstehender schlecht sagen, wo noch die schwarzen Ecken sind, wo die Kabel noch nicht funktionieren, die man so schön hingehängt hat, aber vielleicht doch nur Attrappe sind. Es gibt ja immer wieder sowas, aber eigentlich seid ihr fertig. Es ist renoviert, man kann Gottesdienst feiern und eigentlich wird man sagen, es ist abgeschlossen. Aber das ist nicht der Gedanke, den Gott hat. Gott sieht den Tempel immer auch unfertig. Die Gemeinde Gottes ist nicht fertig. Und das liegt daran, weil das Baumaterial noch nicht verfügbar ist. Aber nicht, weil es nicht genug gibt, sondern weil wir Menschen dieses Baumaterial sind. Gott sagt, seine Gemeinde ist ein Tempel der lebendigen Steine. Und das sind wir. Und ganz ehrlich, die Lücken, die da noch drin sind, müssen geschlossen werden für dieses Bauwerk, damit es auch als Bauwerk erkennbar ist. Und das ist der spannende Gedanke, den Gott uns sagen will. Es gibt nur einen, der diese Lücken zumachen kann. Das bist du selber. Du hast eine Lücke im Tempel Gottes, die du schließen kannst, die du einnehmen sollst. Und das führt uns zu dem Gedanken, dass Gott die Gemeinde als einen Ort sieht, wo jeder seinen Platz hat. Wenn du über dich nachdenkst und dich manchmal fragst, welchen Platz hast du denn in der Gesellschaft? Wer fragt dich nach deiner Meinung, nach dem, was du für richtig und für falsch erachtest? Und was passiert, wenn du Freunden, Nachbarn, Bekannten oder Leuten, die du gerade kennengelernt hast, mal so erzählst, was so deine Sicht der Dinge ist? Wirst du ernst genommen? Sagen die Leute, ja, das ist ja eine schlaue Meinung, endlich mal einer, der weiß, worum es geht. Oder hast du vielleicht manchmal auch den Eindruck, dass Menschen dich nur belächeln und vielleicht selber glauben, dass sie wissen, wie es besser geht? Aber Gottes Gedanke ist eben hier ein ganz anderer. Er sagt, ich brauche genau dich. Ich brauche nicht den Großen und den Breiten, ich brauche manchmal den Kleinen, der in diese kleine Lücke passt. Und ich brauche vor allem viele, denn der Tempel soll groß werden, soll mächtig werden. Und vielleicht würdest du dir manchmal auch in der Gemeinde wünschen, wir müssen doch irgendwann mal fertig sein. Irgendwann muss doch mal alles gut sein. Irgendwann kann man sich doch mal zurücklehnen und sagen, so ist es. Und als wir damals dieses neue Gemeindehaus gekauft haben und wir so die ersten Gottesdienste gefeiert haben und ich so von vorne mal so geschaut habe in die Gesichter der Leute, die so voller Einsatz für diese ganze Sache war, da hat man so ein bisschen was von Erleichterung gespürt. Puh, fertig. Gemeinde ist fertig gebaut. Wir sitzen da. Und genau dieser Gedanke der Erleichterung hat sie mitten in eine neue große Krise geführt. Dass sie sich fragen, und jetzt, wenn ein Haus fertig ist, was machen wir jetzt? Sag ich, ja, jetzt geht es daran, dass wir Gemeinde bauen. Jetzt geht es daran, dass wir als Menschen eigentlich das tun, was Gott will, weil Gemeinde sind nicht unsere Räumlichkeiten. In Epheser 2 schreibt Paulus, weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus, in dem Gottes Geist wohnt. Und vielleicht suchst du ja in deinem Leben auch nach der Nähe Gottes. Vielleicht versuchst du es mit der Stille. Wir haben bei Hillsong gehört, wie schön sich das anhört, wenn man in der Stille, in der Ruhe Gott versucht zu erfahren. Aber ich weiß nicht, wie euer Alltag so ist. Mein Alltag ist nicht so voller Stille und Ruhe und voller Zeit, wo ich mich hinsetzen kann und dann das Gott nachspüren kann. Und zum Glück habe ich einen anderen Weg, mit dem ich mit Gott verbunden bin. Aber Gott möchte auch gar nicht, dass wir immer nur da sitzen und darauf warten, dass er uns begegnet. Sondern er möchte schon, dass wir auf unsere Art und Weise einen Raum bauen mit uns selbst, in dem Gottes Geist immer da sein kann, der durch unsere Räumlichkeiten flutet. Und ich stelle mir das ganz kindlich und ganz bildlich vor, dass der Heilige Geist, der so durch diese Räumlichkeiten flitzt, eben auch die Löcher entdeckt. Wie ein guter Baumeister, der sagt, oh, da haben wir was vergessen. Da sollte nicht ein Fenster hin, da sollte mal noch ein Loch zugemacht werden. Und Gott wünscht sich so sehr, Menschen einen Platz zu geben. Und deswegen wird er auch nie fertig. Und deswegen wird auch die Arbeit, die wir als Gemeinde tun, nie fertig. Wir werden nie sagen können, wow, das war aber super, jetzt sind wir fertig. Wir haben es geschafft. Weil das Schöne an dem Bauen ist ja eigentlich nicht, dass es fertig ist. Wenn man seine Gemeinde baut und Dinge macht, ich weiß nicht, wie ihr das hier in Zusammenarbeit gemacht habt, aber ich kann mich erinnern, als dann so diese Phase war, wo renoviert wurde, wo Firmen da waren, wo man selber was gemacht hat und die Leute wuselten so durch die Baustelle. Man konnte in ihren Gesichtern sehen, wie glücklich sie waren, etwas tun zu können, etwas machen zu können, etwas gestalten zu dürfen. Und dann gab es diesen kurzen Moment, ja, es ist fertig, aber gleichzeitig schon die Frage, und jetzt, wie geht's weiter, was mache ich? Und vielleicht ist das auch die Frage unseres Glaubens. Habe ich es schon geschafft? Wenn ich ein Kind Gottes bin und bei Gott bin, oder bin ich überhaupt ein Kind Gottes, wenn ich bei ihm angekommen bin? Oder habe ich nicht noch einen Auftrag zu erledigen? Gott möchte, dass Gemeinde mehr ist als ein Ort, wo alles fertig ist. Gott möchte, dass Gemeinde mehr ist als so ein Ziel, so ein Ort, wo man sagen kann, boah, endlich, hier brauche ich nichts machen. Erreicht mein Ruheraum. Sondern Gott möchte, dass wir gerade im Handeln, gerade auch im Erleben mit den Menschen merken, wie viel mehr Kraft das gibt, als sich über etwas Fertiges zu freuen. Das dritte Bild, das Gott so zeichnet über seine Gemeinde, stammt aus dem Alten Testament. In Hosea 2, Vers 2 können wir lesen, die Ehe, die ich an diesem Tag mit dir, Israel, schließe, wird ewig bestehen. Ich schenke dir Liebe und Barmherzigkeit, ich schütze dich und helfe dir. Dieses dritte Bild ist das Bild der Braut. Gott, Jesus als der Bräutigam und die Menschen, die ihm vertrauen, als Braut. Und der Prophet, der das hier so ausspricht im Namen Gottes, möchte den Menschen deutlich machen, um was es geht. Bei Gemeinde geht es nie darum, einfach nur eine Sache zu verfolgen. Sondern bei Gemeinde Gottes geht es vor allem darum, auch eine tiefe Beziehung mit Gott zu finden. Und was kann tiefer sein als die Beziehung zu seiner Frau oder zu seinem Mann? Was kann tiefer sein als eine echte Liebesbeziehung? Eine Liebesbeziehung, die durch gute und durch schlechte Zeiten geht. Und ihr kennt die Trauformel, die man sich oft bei Eheschließungen sagt, was man alles tun will für den anderen, wenn es auch mal nicht gut geht. Und Gott sagt das hier auch. Ich schenke dir Liebe und Barmherzigkeit, ich schütze dich und helfe dir, auch in den Tagen, wo es dir nicht gut geht, so in Klammern hinterhergedacht. Und das ist auch ein Bild von Gemeinde. Gemeinde ist nicht nur ein Ort, wo es um mich alleine geht, wo es um meinen Glauben geht, wo es so um meine Selbstbestätigung und meinen Selbstwert geht, sondern Gemeinde ist auch ein Ort, wo es um die intensive Beziehung zwischen mir und Gott geht und Gott das Angebot einer Ehe macht. Paulus schreibt dazu in Epheser 5, ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt, für die er sein Leben gab, damit sie ihm ganz gehört durch sein Wort und durch das Wasser der Taufe, hat er sie von aller Schuld gereinigt. Wie eine Braut soll seine Gemeinde sein, schön und makellos, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Das wäre wunderbar. Für mich als Mann hört sich das gut an. Die Frau schön und makellos, ohne Flecken, ja, Falten oder einen anderen Fehler. Ja? Dafür treten wir Männer an, oder? Bei der Heirat, oder? Dafür treten wir an. Ja? Aber ganz ehrlich, ihr Frauen, ne, ihr denkt doch genauso. Ja? Der Typ muss da auch gut aussehen, muss makellos sein, ja, keine Fehler haben. Ja? Gehorsam, ja? Frauen würden wahrscheinlich noch gehorsam dazu machen. Ja? Aber ganz ehrlich, wo ist das so? Wo ist das so? Fühlst du dich schön? Fühlst du dich makellos? Und ganz ehrlich, alle, die einen Spiegel haben, wissen, Makellosigkeit schwer zu erreichen. Ja, mit Spachtelmasse versuchen es die einen, die anderen, indem sie ihre Brille abnehmen, so wie ich, und gar nicht mehr genau sehen, was da im Spiegel ist, ja, um einfach zu sagen, oh, geht schon, ja, passt schon, für den Tag heute gut ausgerüstet. Aber Paulus schreibt das hier nicht umsonst. Und Gott will hier nicht die Latte hochlegen. Gott will hier nicht sagen, du musst über die Maßen wunderschön und makellos und toll und perfekt sein. Das ist nicht der Anspruch, den Gott hier an uns bringt, sondern das ist eigentlich das, was Gott über uns sagt, wie er uns sieht. Es ist nicht das, was Gott sich von uns wünscht, was wir tun sollen, sondern das ist das, was Gott über uns sagt, wie er uns versteht und wie wir in seinen Augen aussehen. Schön, makellos, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler. Und das sieht Jesus so, weil er sein Leben für uns gelassen hat. Ich weiß nicht, wofür du dein Leben geben würdest. Wir sind manchmal sehr schnell damit, unser Leben zu lassen, wenn es darum geht, was wir alles tun würden, wenn. Aber würden wir das wirklich tun? Würden wir unser Leben geben für unsere Freunde? Würden wir unser Leben geben für unsere Familie? Wären wir wirklich bereit zu sagen, ich sterbe, damit der andere leben kann? Auf dem grünen Tisch kann man vieles sagen, unterschreiben und behaupten. Und manchmal fühle ich mich auch so, dass ich sage, ja, ich würde das tun. Bevor meine Kinder sterben, würde ich lieber mein Leben geben. Aber ist es wirklich so? Sind wir so mutig? Bei Christus brauchen wir das nicht fragen. Christus hat das nachgewiesen. Und die, für die er gestorben ist, sind nicht immer freundlich zu ihm gewesen. Sind nicht die gewesen, die ihn auch abgrundtief geliebt haben. Sind manchmal Leute gewesen, die ihn sogar gehasst haben. Und für die ist Jesus ans Kreuz gegangen. Hat sein Leben gegeben. Und dieser Jesus sagt, egal was du tust, egal wie du bist und wie du glaubst, dass du nicht würdig bist, in meinen Augen bist du schön und makellos, ohne Flecken und ohne Fehler, einfach wunderbar. Und das möchte Gott uns vermitteln. In der Gemeinde geht es genau um diese Beziehung, dass du wissen darfst, dass dein Gott dich liebt, so wie du bist. Und er liebt dich nicht nur, sondern er sieht in dir etwas, was du gar nicht glaubst, dass man in dir sehen kann. Er sieht so viel in deinem Potenzial, er sieht so viel in deiner Schönheit, in deinem Menschsein. Gott sieht genau das, was er eigentlich in dich hineingelegt hat. Warum es dich überhaupt gibt. warum Engel dich pausenlos beschützen und behüten, damit du hier auf dieser Erde überleben kannst. Und er sucht diese Beziehung zu dir. Er will dir sagen, du bist wertvoll in der Beziehung zu mir. Und ich brauche dich. Das vierte und letzte Bild. Beschreibt Paulus so in Epheser 3, Vers 15. Ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. Seine kurze Beschreibung in einem Nebensatz des Paulus über Gott selbst, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken. Gott, der Schöpfer, ist gleichzeitig nicht nur der Schöpfer, sondern auch der Vater. Und Gott nennt sich nicht umsonst Vater, weil Gott geht es hier auch darum, dass Gemeinde Familie ist. Und ich weiß nicht, wie es so in deiner Familie ist. Wahrscheinlich auch wie in meiner Familie. Da gibt es Leute, die man mag und Leute, die man nicht mag. Ja? Und trotzdem kannst du dich nicht gegen wehren, dass du einen dummen Cousin oder einen blöden Onkel hast, den du nicht leiden kannst. Der dir das Leben vielleicht schwer gemacht hat. Oder vielleicht auch einen blöden Bruder oder eine dumme Schwester. Ich habe 3 Brüder und eine Schwester. Ja? Ich habe eine große Auswahl, ja? was das anbetrifft. Und sie sind alle älter als ich. Ja? Und wer weiß, was ältere Geschwister bedeuten? Ja? Das ist nicht so einfach. Und trotzdem benutzt Gott dieses Bild der Familie. Und zwar nicht nur, um die Herrschaftsansage zu machen und zu sagen, ich bin der Vater. Was ich sage, ist Gesetz. Ich weiß nicht, ob ihr so in einer Familie groß geworden seid, wo sich euer Vater so aufgeführt hat und das so bestimmt hat und immer der große Führer der Familie war. Oder ob es ganz anders war. Aber Gott will hier auch nicht sagen, ich bin der Führer der Familie, sondern ich bin der, der sich verantwortlich fühlt für euch alle. Und in Galater 3 schreibt Paulus, denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr nun alle zu Kindern Gottes geworden. Ihr gehört zu Christus, weil ihr auf seinen Namen getauft seid. Das heißt, es geht ihm hier um seine Kinder. Und die Beziehung, die Gott in der Gemeinde sieht, ist, dass er der Vater und wir seine Kinder sind. Und ganz ehrlich, Kinder haben ein ziemlich großes Konto bei den Eltern, oder? Kinder können eine Menge tun, um uns zur Raserei zu bringen. Ja, ich bin 2 Stunden mit meinen Kindern im Auto gewesen. Das hat mir schon gereicht, ja. Ganz ehrlich. Ja, sind müde gewesen und wollten immer irgendwas. Ja. Da kriegst du so einen Kopf, ja, wenn dir einer ständig von hinten mit einer Wasserflasche an die Kopflehne schlägt oder irgendwie Rumbrüllerei oder irgendwelche Lieder gesungen werden und du sollst in Ruhe Auto fahren. Das geht einfach nicht. Ja. Aber du gehst als Vater hin, du maulst und du schimpfst mit ihnen. Und im gleichen Atemzug denkst du, das sind meine Kinder. Das sind meine. Und letztendlich sind sie genauso, wie ich war. Ja? Brauche ich mich nicht beschweren. Ja, all das, was in ihnen lebendig wird, ist das, was ich auch durch mein Sein hineingelegt habe in sie. Und ich glaube, dass es manchmal auch Gottes Gedanke ist. Er sich manchmal furchtbar über die Menschen aufregt, warum sie solche Sachen machen. Aber er sagt, ja, irgendwie ist es auch schon, ja, ich habe ihnen die Freiheit gegeben. Ich selber habe das in ihnen hineingelegt, was sie dazu verleiten kann, Dinge zu tun, die nicht in Ordnung sind. Ich will nicht sagen, dass Gott schuld ist daran, aber Gott weiß natürlich auch, dass er die Zügel freigelassen hat. Er uns nicht zu Marionetten gemacht hat, die alles richtig tun. Ja, Papa, richtig, Papa, danke, Papa, gerne, Papa, immer so. Er weiß auch, dass es notwendig ist, um genau das zu bauen, was eigentlich wichtig ist in der Familie. Nämlich, dass Liebe passiert. Und Liebe ohne Freiheit ist nicht möglich. Und so steht Gott da zu seinen Kindern. Und er sagt, ihr gehört zu mir. Und ich sehe in euch das, was in mir ist. Was sagt die Bibel? Der Mensch ist geschaffen nach dem Bild Gottes. Irgendwas müssen wir an uns haben, was von Gott kommt. Ich glaube, dass es weniger die Äußerlichkeit ist, weil Gott habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob er uns äußerlich ähnelt. Aber zumindest muss etwas an uns dran sein, was an diesem Göttlichen uns verbindet. Und ich glaube, dass es das ist, dass Gott etwas von sich abgegeben hat, um deutlich zu machen, wie das in der Familie ist. Und er hat uns als Menschen so angelegt, dass wir als Mann und Frau unseren Kindern auch ein Stück von uns weitergeben. Und du kannst dich dagegen wehren, wie du willst. Du guckst dir deinen Sohn an oder deine Tochter an und du sagst, ja, das ist unverkennbar. Ja, genau den gleichen Mumpitz mache ich auch. Ja? Das Schöne an den Kindern ist, dass sie nicht wir sind, sondern sie haben nur einen Teil von uns. Den anderen Teil können wir dem Partner unterschieben. Ja, und das ist manchmal schon so. Dann sitze ich am Esstisch und sage, mein Sohn, der ist genau wie ich. Und dann macht er etwas und sagt, nee, das hat er nicht von mir. Das nicht. Ja? Und dann schimpfe ich mit ihm, ja, und sage, das geht so nicht. Ja, denn das hast du von deiner Mutter, ja, das geht so nicht. Ja? Alles andere kann ich nicht mehr haben. Und Gott liebt auch diese Vielfalt. Zu sehen, wie unterschiedlich wir sind. Und dass wir unterschiedliche Dinge von Gott auch bekommen haben. Aber das ist nur ein Punkt, bei dem es in der Familie geht. Das andere beschreibt Johannes. Im ersten Brief des Johannes schreibt er, in Kapitel 5, Vers 1, wer glaubt, dass Jesus der von Gott versprochene Retter ist, der ist ein Kind Gottes. Kinder aber, die ihren Vater lieben, die lieben auch ihre Brüder und Schwestern. Familie ist auch immer untereinander. Familie ist nicht nur punktuell. Familie wird nicht nur beschrieben durch eine Beziehung, sondern durch viele Beziehungen aller, die zur Familie gehören. Und das ist das Bild von Gemeinde, was Gott aufbauen möchte. Dass Gemeinde ein Ort der Familie ist. Da gibt es glückliche Familien, jedenfalls nach außen sieht es so aus. Und da gibt es Familien, wo es immer Stress gibt, wo die einzelnen Mitglieder der Familie immer aneinander geraten. Das ist unsere Lebensrealität. Und wenn du in unsere Gesellschaft schaust, dann wirst du immer so oder so Familien finden. Und wenn du deine eigenen Familie einordnen müsstest, dann wird sie dazwischen irgendwo liegen. Zwischen Stressfamilie und glücklicher Familie. Irgendwo dazwischen wirst du dich finden. Und vielleicht noch nicht mal von Dauer. Vielleicht hast du manchmal den Eindruck, boah, als Kind, da war das so toll in meiner Familie und jetzt, boah, kann ich die alle nicht leiden. Oder vielleicht sagst du es umgekehrt. Früher haben wir uns alle angegiftet und gegeneinander gekämpft und heute sind wir ein Herz und eine Seele. Kinder aber, die ihren Vater lieben, die lieben auch ihre Brüder und Schwestern. Und Gott sagt, es geht mehr. Es geht um mehr als die Beziehung zu mir. Ihr seid meine Braut, das ist schon so. Und ich liebe euch unendlich. Und ich sehe in euch so viel Unglaubliches, aber ihr müsst das auch in den Leuten sehen, die um euch herum sind. Das sind eure Familie. Sie gehören zu euch. Die könnt ihr nicht wegdrücken. Und was sagt das Bild vom Tempel? Die haben alle einen Platz im Reich Gottes. Jeder einen unterschiedlichen. Da sitzt keiner auf deinem Platz. Und wenn du glaubst, dass dir einer deinen Platz weggenommen hat, kann es einfach sein, dass du an deinem Platz noch gar nicht warst. Dass dein Platz noch frei ist. Denn es gibt nicht zu wenig Plätze in der Gemeinde Gottes. Es gibt nicht zu wenig Aufgaben. Es gibt nie zu wenig Bestimmungen. Gott möchte, dass wir alle beieinander sind. Und wenn ich mir diese vier Bilder so anschaue, dann frage ich mich, ob das wirklich auch so meine Sicht ist. Das sind die vier Bilder, die Gott hat über die Gemeinde. Er möchte gerne, dass wir zu einer Einheit zusammengehören, dass wir untrennbar miteinander verbunden sind. Er möchte gerne, dass wir unseren Platz finden, unseren Wert einfach auch erhalten. Und er möchte, dass Gemeinde offen ist, dass wir offen sind, dass wir andere zulassen, auch mitzubauen an dieser Gemeinde. Und er sagt uns, was er in uns sieht. Er misst uns so großen Wert bei, den vielleicht niemand sonst in der Gesellschaft uns beimisst. Und er würde sich sehr wünschen, wenn wir das auch mit denen tun, die Gott neben uns stellt. Aber können wir das? Wollen wir das? Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich habe nicht immer nur heilige Gedanken, wenn ich die Leute aus meiner Gemeinde sehe. Da sind manche Verletzungen da. Da sind manche Dinge da, die mich nicht begeistern und die Menschen aus meiner Sicht auch immer wieder falsch machen. Und du versuchst, das Gute zu bewirken und du schaffst es einfach nicht. Die Frage ist, wie soll es weitergehen? Wollen wir weiter an dem Punkt kämpfen? Vielleicht gegeneinander? Vielleicht habe ich auch manchmal den Eindruck, dass Gemeinde schon groß genug ist. Es sitzen schon sowieso so viele da, die ich nicht kenne oder nicht wirklich kenne oder die mich nicht kennen. Und wenn noch mehr kommen, dann bin ich doch wieder alleine in einer großen Masse von Menschen und ich habe mir doch so sehr die Vertrautheit gewünscht. Aber Gott sagt, es geht alles zusammen. Es geht alles zusammen. Du kannst deinen Platz finden, aber du musst ihn suchen. Du gehörst zu dieser Einheit, aber du darfst dich nicht deiner Aufgabe entziehen. Ein Finger, der nicht mehr beweglich ist, was soll er am Körper tun? Die Idee des Lebens ist, dass wir uns bewegen können. Und die Gemeinde kann immer größer werden, aber nur, wenn die Lücken geschlossen werden. Wir können nicht einfach beliebig irgendwo und irgendwie was machen, sondern das, was wir an der Gemeinde tun, muss auch zum Wohl der Gemeinde sein. Wenn jeder Stein sich irgendwo hinlegt, wohin er will, dann sieht es auch irgendwie aus. Und vielleicht kann Gott noch ein paar tausend andere bewegen, die Zwischenräume dann zu einem geeigneten Gemeindehaus zu entwickeln. Aber eigentlich ist das nicht gedacht, sondern unser Bauen soll auch Ausdruck unseres Gedankens sein, was wir für Gott tun wollen. Das muss schon passen. Aber selbst wenn wir an diesen Aufgaben manchmal verzweifeln, dürfen wir wissen, dass Gott am Ende Vater ist. Und das heißt nicht nur, dass er schimpft, wie mein Sohn ständig sagt, du schimpfst nur, sondern der Vater ist auch derjenige, der am Ende alles in der Hand hält, der die Verantwortung trägt und der vielleicht auch das korrigiert, was die Kinder vielleicht nicht so gut hinbekommen haben. Und der am Ende dafür sorgt, dass alles gut ausgeht. Und das wünsche ich mir für uns als Gemeinde sehr, dass wir diesen Vater kennenlernen. Ich möchte noch gerne mit euch zusammen beten. Vater im Himmel, manchmal erschlägt uns das, was du für Genialität auch in deinen Worten hast. Und manchmal brauchen wir viele tausend Jahre, um überhaupt zu begreifen, was das in unserem Leben heißt, dass du in uns einen makellosen und fehlerfreien Menschen siehst. Wir sind so anders von unserem Denken her. Wir machen uns oft so schlecht. Wir fühlen uns oft so unfertig und einfach auch nicht gebraucht. Vielleicht auch, weil andere es uns sagen, aber du siehst den Wert in uns. Du suchst diese Beziehung zu uns. Und ich bitte dich einfach, dass du heute bei jedem, der heute hier ist, da bist. Dass du ihm nochmal deutlich machst, dass es auch für ihn gilt. Dass es nicht nur ein Predigtwort ist, was so verschallt in einem Raum, wo Menschen sitzen, sondern dass es ganz persönlich für uns ist. Und dass du schon immer so gedacht hast und dass du immer so denken wirst. Du hast deine Meinung über uns nie geändert, denn du bist derjenige, der uns so gemacht hat, wie wir sind. Du hast uns einen Spielraum gegeben im Leben, der uns auch manches Falsches tun lässt, aber du weißt, was in uns schlummert. Du weißt, was unser Ziel ist. Und du weißt, wonach wir uns sehnen. Vater, und ich bitte dich, dass du uns einfach auch berührst an unseren Herzen, dass auch wir wissen, was wir tun sollen. Und dass wir uns nicht zufrieden geben damit, dass wir auf einem warmen Stuhl sitzen und das andere uns bedienen, sondern dass wir einfach selber auch Teil werden, dass das Leben uns durchflutet, dass wir merken, dass wir zum lebendigen Organismus gehören und nicht nur einfach eine Schraube an irgendeiner toten Maschine angeschraubt sind. Herr, du bist der Herr des Lebens und du willst es uns schenken, weil du weißt, dass es genau das ist, was wir suchen und was wir brauchen. Vater, hab du Dank dafür. Amen.